Am Tisch des Herrn. An den begeben wir uns jetzt. Wenn ihr wollt, macht ihr mit mir diese kleine Reise. Und wenn euch das dient, macht ihr dazu die Augen zu. Der Straßenstaub draußen in Bethanien, der Trubel, der Handel, hinter uns wird die Tür zugemacht. Jetzt sind wir drinnen. Heute ist Simon der Gastgeber. Es riecht nach frischem Brot. Wir legen uns an den gedeckten Tisch, atmen bewusst aus, kommen an, sind da, genießen die Gemeinschaft und Jesus ist auch da. Ein Bediensteter hat uns bereits die Füße gewaschen am Eingang. Und wir kommen richtig zur Ruhe, freuen uns auf das Miteinander. Evangelium nach Markus, Kapitel 14. Und als Jesus in Bethanien war, in dem Haus von Simon, des Aussätzigen, kam, während er mit den anderen zu Tisch lag, eine Frau, die hatte ein Alabasterfläschchen mit Salbe, von echter kostbarer Narde. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus über seinem Kopf. Es waren aber einige mit am Tisch, die wurden unwillig. Wozu diese Verschwendung der Salbe? Denn die Salbe hätte für mehrere hundert Dinar verkauft werden können und den Armen gespendet werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Warum macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen, die habt ihr alle Zeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, aber mich habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Was sie getan hat, das ist das, was sie konnte. Und sie hat im Voraus meinen Körper gesalbt für die Beerdigung. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem reden, in der Erinnerung an das, was diese Frau getan hat. Die Frau durchbricht eine gesellschaftliche Schranke. Diese Frau stört die Tischgemeinschaft und sie nimmt sich etwas heraus, was ihr nicht gehört. Diese Frau drängt sich in den Vordergrund. Die Tat zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich, auf diese Frau. Und der Geruch von der Salbe, so heißt es im Johannes, erfüllt das ganze Haus und überlagert alle anderen Gerüche, die vorher da waren. Anwesende sind empört. Was nimmt sie sich heraus? Vorgeschoben das Argument der Verschwendung. Das war ein ganzes Jahreseinkommen. Möchte sie sich bei Jesus einschmeicheln? Möchte sie ihren Lebenswandel überspielen oder vielleicht sogar rechtfertigen mit dem, was sie tat? Möchte sie die anwesenden Männer bloßstellen, die nicht auf diese tolle Idee gekommen sind? Jesus mit solcher Hingabe zu dienen? Hat sie das nötig, sich so wichtig zu tun? Unerträglich, mit welcher Arroganz sie sich unangemeldet und beim Gastgeber nicht vorher erfragt, in den Vordergrund drängt. Alle schauen plötzlich auf sie. Ihre Verschwendung demütigt alle Minderbemittelten. Jeder hier am Tisch hat seine Geschichte mit Jesus. Auch der Gastgeber, der war mal aussätzig. Warum muss die sich so in den Vordergrund spielen? Jesus selber deutet diese Tat dreifach, dieses Handeln. Es ist eine verschwenderische Liebe für ihn, wie ein in Blüte stehender Magnolienbaum. Und die Frau verschwendet das, was sie hat, für Jesus, weil sie so viel erlebt hat mit ihm in der Vergangenheit. Ein zweites, es ist ein prophetisches und das ist ein gegenwärtiges Handeln. Sie deutet die Gegenwart, denn sie symbolisiert die Grablegung und die Einbalsamierung. Das ist, steht direkt bevor. Sie deutet mit einem prophetischen Handeln die Gegenwart. Und ein drittes, es ist eine Verkündigung für nachfolgende Zeiten. Bis hin zum Karfreitagsgottesdienst 2023 in Ingolstadt wird man von dieser Frau sprechen. Ja, diese Frau hat die gesellschaftliche Ordnung gestört. Sie wurde zum Anstoß und Jesus vergibt ihr. Die Anwesenden weisen sie zurecht und möchten Jesus schützen und seine Werte verteidigen. Du hast gesagt, wir sollen uns für die Armen einsetzen. Jesus, du selber sagst nichts, wir unterstützen dich, wir beschützen dich und verteidigen deine Werte. Jesus weist sie zurecht und vergibt auch ihnen. Und da sitzt der Heiland, dem Tode geweiht, im vollen Bewusstsein, was in wenigen Tagen oder Stunden passieren wird, zwischen den Konfliktparteien. Die Frau, die jetzt gedemütigt wurde, und von Jesus wieder in Schutz genommen und die, die sich geärgert haben und einen Rüffel bekommen haben und trotzdem oder gerade deshalb geliebt werden. Und alle beide haben eine Bindung zu Jesus, eine Liebesbindung und haben aber trotzdem auch eine Beziehung zueinander. Sie stehen in Beziehung zueinander. Warum macht ihr dieser Frau Mühe? Ist es nicht das, worunter wir leiden? Wir verstehen uns alle als Jesus-Nachfolger und wir machen uns gegenseitig Mühe. Da sind wir richtig gut drin. Aus tiefster christlicher Überzeugung irgendwo in der Welt oder am Arbeitsplatz und aus Hingabe zu Jesus sagst du deine Meinung und kriegst dafür ordentlich Kritik, gerätst vielleicht sogar ins Abseits. Deine von Gott gegebenen Gaben bringst du ein und es wird dir unterstellt, dass du dich damit wichtig tun willst und in den Vordergrund drängen. Von den offensichtlichen oder auch verdeckten Machtstrukturen fühlst du dich bevormundet und gedemütigt. Warum macht ihr ihr Mühe? Ja, wir machen uns gegenseitig Mühe. In unseren sozialen Geflechten, in unseren Beziehungen, in unseren Familien und auch in der Gemeinde. Wir machen uns gegenseitig Mühe. Wir lesen aber nicht, ob die Frau und die Leute, die sich hier empört haben, das miteinander noch klären konnten. Das steht dort nicht. Aber sie sind gemeinsam am Tisch des Herrn. 2000 Jahre später lesen wir immer noch von dieser Spannung und müssen das aushalten, nicht zu wissen. Auch wir werden nicht alle Situationen klären können und liegen uns nicht mit unseren Konfliktpartnern später irgendwie in den Armen. Es wird uns nicht gelingen, unsere eigene Rechtfertigung und auch keinen moralischen Ausgleich zu erzielen. Und wir tragen Spannungen und Mühe in uns und mit uns, weil unser Gegenüber einfach nicht zur Einsicht kommt. Dabei ist er doch so im Unrecht. Er kommt oder sie kommt einfach nicht zur Einsicht. Das wäre so einfach, wenn sie mir einfach recht geben würden. Weil ich weiß ja, wie es richtig ist. Und meine Wahrheit stimmt doch. Kommt nicht zur Einsicht. Und so wird auch keine Rechtfertigung für mich erfolgen. Oder der Gesprächsfaden ist längst abgerissen. Wir haben uns weit voneinander entfernt. Keine Aussicht, das noch zu klären. Oder mein Konfliktpartner ist an Demenz erkrankt oder sogar längst verstorben. Keine Rechtfertigung. Aber uns bleibt die Mühe. Wohin? Wohin mit dieser Schuld? Wohin mit dieser Mühe? Jesus lädt ein, Matthäus 11, 28. Wer Mühe hat, heißt es dort. Und das ist genau dasselbe Wort, was auch hier steht. Wer Mühe hat, selig zu werden. In der Bergpredigt nennt er es andersrum. Glückselig sind die. Und hier dreht das um. Aber wer nicht glückselig wird, weil er Mühe hat, der ist eingeladen, kommt zu mir. Ich werde euch glückselig machen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Kommt und lernt von mir an meinem Tisch. Karfreitag. Die Ereignisse stehen unmittelbar bevor. Während seiner Predigtzeit hat Jesus mal immer gesagt, ich werde mal sterben und auferstehen. Ganz am Ende wird es so ausgehen. Jetzt rückt diese Zeit näher und jetzt sagt er, das wird die Art und Weise sein, ich werde sterben, ich werde in ein Grab gelegt werden. Das ist von der Auferstehung vorher. Und noch näher dran beschreibt er, wie das alles passieren wird. Am Kreuz. Wir sind darin geübt, unsere eigene Schuld abzulegen am Kreuz, um Vergebung zu bitten, und wir feiern diese Vergebung, was das Zeug hält. Wir brauchen das. Heute ist ein zweiter Gedanke wichtig. Wir legen nicht nur unsere eigene Schuld ab ans Kreuz. Wir legen auch die Schuld der anderen ab. Die fremde Schuld, die noch ausstehende Schuld, die noch nicht geklärte Schuld. Und vielleicht fragen wir Jesus, wie oft soll ich denn noch vergeben? Ich stelle mir so vor, Jesus schaut uns liebevoll an. Wie oft soll ich denn dir noch vergeben? Komm mal zur Ruhe. Aber ich werde mein Gesicht verlieren. Ja, wird er sagen, vielleicht verlierst du dein Gesicht, aber du verlierst nicht nur, du gewinnst auch, du gewinnst Frieden. Komm zu mir, du wirst Ruhe und Frieden finden. Wir können Lasten ablegen. Wir können Jesus sie tragen lassen. Und wir können uns gegenseitig aus dem Gefängnis der Schuld entlassen. An dieser Schuld ist Christus gestorben am Kreuz. Aber nochmal die Grundregeln von Karfreitag. Nicht Gott tötet seinen Sohn. Menschen tun das. Nicht der blutrünstige Gott muss versöhnt werden. Wir Menschen müssen versöhnt werden. Christus hat unsere Schuld getragen. Das ist Karfreitag. Ihr habt längst die Steine unter den Stühlen entdeckt und ich bin froh, dass ich heute nicht den Bibeltext habe, wer ohne Sünde ist. Werfe den ersten Stein. Heute geht es um was anderes. Schuld ablagen. Das, was wir in unserem Rucksack tragen, loswerden. Uns gegenseitig aus dem Gefängnis entlassen, damit wir nicht mehr dafür sorgen müssen, dass der andere seine Schuld abbezahlt. Denn Christus hat ja längst bezahlt. Für alle Schuld. Für meine ohnehin. Das wissen wir. Aber auch für die andere Schuld bezahlt. Und wir dürfen frei werden, wenn wir den anderen in die Freiheit entlassen. Wenn es gut geht, gibt es auch klärende Gespräche. Aber wir, um Christi willen, entlassen uns gegenseitig und tragen uns diese Steine nicht mehr hinterher. Vielleicht werden wir unser Gesicht verlieren, aber wir werden Frieden gewinnen.